Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Ist der ORF noch zu retten? Diese Frage stellt sich das aktuelle Profil. Mein Name ist Franziska Schwarz. Sie hören zur Frage der Nation den Profil Politik Podcast. Im Podcaststudio darf ich heute Profilchefredakteurin Anna Thalhammer und Profil Innenpolitikchef Gernot Bauer begrüßen. Hallo Anna.
Hi.
Hallo Gernot.
Hallo.
In der Vorwoche wurden am Montag Vorwürfe gegenüber dem ORF-Ex-Generaldirektor Roland Weißmann publik. Es ging um sexuell übergriffiges Verhalten, scheinbar um Chats. Eine Mitarbeiterin des Unternehmens belastet Weißmann. Weißmann bestreitet die Vorwürfe. Soweit die Privatsache. Das kontrollierende Gremium des ORF, der Stiftungsrat, hat sich am Montag, den 9. März, einen Tag nach dem Weltfrauentag, eingeschaltet und in einer Aussendung den Rücktritt von Weißmann verkündet. Medial präsent waren vor allem der SPÖ-nahe Stiftungsratvorsitzende Heinz Lederer und der ÖVP-nahe stellvertretende Stiftungsratvorsitzende Gregor Schütze. In der aktuellen Titelgeschichte im Profil ist die Rede von zwei Varianten, was vorgefallen sein könnte. Gernot, du hast die Geschichte gemeinsam mit Kollegin Daniela Brestakovic recherchiert. Was sind denn die Varianten?
Das war sicher eine der härtesten Recherchen im Innenpolitik-Ressort des Profil in den vergangenen Jahren. Warum? Du sprichst Varianten an, man kann es auch Perspektiven nennen. Es ist eine Geschichte gewesen, da wurden sehr viele Nebelgranaten geworfen. Es gibt nicht nur die eine Seite und die andere, es gibt eine dritte Seite, nämlich den ORF. Dann gibt es eine vierte Seite, die Politik. Also journalistische Aufgabe war es hier, erst einmal einzusammeln von allen Seiten die Informationen und dann daraus, wie man es so nennt, die beste Version der Wahrheit zu machen. Dass man sowohl die Opferperspektive natürlich vor allem berücksichtigt, aber auch die Perspektive des Beschuldigten, in diesem Fall Roland Weißmann. Und ich glaube, es ist uns gelungen, dass wir sehr präzise nachzeichnen können, was da eigentlich genau passiert ist. In aller Kürze, vor genau einer Woche am Montag Anfang März meldete sich ein Anwalt bei den Stiftungsratsspitzen mit der Bitte um ein Gespräch. Das fand dann zwei Tage später statt in einer Innenstadtkanzlei in Wien und dort legte der Anwalt, und soweit ist es bekannt, belastendes Material in Bild und Ton vor, die den Generaldirektor Weißmann in einem sehr schlechten Licht erscheinen lassen. Und dann kam es zum Krisenmanagement und du hast das schon zusammengefasst, da gab es dann sehr wilde Verhandlungen über das ganze Wochenende. Und am Montag, am 9. März, nach dem Weltfrauentag, musste Roland Weißmann zurücktreten.
Musste, so sagt er das. Also er sagt, er wurde dazu gezwungen, das ist Teil seiner Wahrheit. Die Stiftungsratsspitzen sagen, es hätte gar nichts anderes sein können als das, weil die Vorwürfe so gravierend und schwerwiegend waren. Also es war sehr viel Dynamik in diesen Tagen vor dem Rücktritt drinnen und die eigentliche Aufarbeitung, die ruhige und gelassene, dass man sich das wirklich einmal anschaut, die kommt eigentlich erst jetzt. Man kann sich schon ein bisschen fragen, warum wurde hier so irrsinnig hektisch agiert, warum ist Weißmann gleich zurückgetreten, warum haben die Stiftungsratsvorsitzenden gesagt, das muss auch unbedingt sein, also man hätte auch eine Kommission einschalten können, man hätte das Material forensisch durchsehen können, dann wäre eine Bewertung wahrscheinlich einfacher gewesen, die man jetzt nachholen muss.
Man, das stimmt genau, wir wissen bis heute nicht, um was für Art Bildmaterial und Tonaufnahmen es sich gehandelt hat. Es gibt natürlich jede Menge Gerüchte, aber das soll uns vielleicht auch gar nichts angehen, weil das sind jetzt wirklich ein sehr intimer Bereich, sowohl was das mutmaßliche Opfer oder das tatsächliche Opfer unter Roland Weißmann betrifft. Fassen wir es so zusammen, es war genug und es war wild genug, dass sich sowohl der Stiftungsratsvorsitzende als auch sein Stellvertreter als auch die Vorsitzende des Publikumsrates, die auch dabei waren, wirklich schlagartig entschlossen haben, dass es so nicht weitergehen kann und dass Roland Weißmann zurücktreten wird müssen. Und zwar unabhängig davon, ob er schuldig ist oder man nicht schuldig ist. Es geht ja nicht einmal um strafrechtliche Vorwürfe, sondern wir sind ja im Bereich des Gleichberechtigungsgesetzes.
Vielleicht noch eins für unsere Hörerinnen und Hörer dazu zu sagen, dass es dieses Material gibt, bestreitet ja nicht einmal der ehemalige Generaldirektor Roland Weißmann. Er sagt, ja, da gab es auch Austausch von intimen Nachrichten. Er sagt allerdings, dass er damals auch eine Beziehung mit dieser Frau hatte, also dass das wechselseitig war und auch mit ihrem Einverständnis sie sozusagen behauptet das Gegenteil. Was natürlich auch ganz interessant ist, das ist jetzt, die Vorwürfe kamen 4 Jahre später, da kamen dann schon Fragen auf, warum erst jetzt, warum ist das so? Und wie vieles im ORF kann man schon sagen, also egal, ob das jetzt so war oder nicht so war, gibt es Leute, die sich daraus vielleicht ein bisschen Profit schlagen wollen würden. Man darf nicht vergessen, im ORF steht eine Generaldirektorenwahl an. Es war jetzt zuletzt so, dass die ÖVP sich etwas darauf verständigt hat, dass der Spitzenkandidat wieder Roland Weißmann heißen sollte. Das war vorher gar nicht so unbedingt klar. Und daraufhin kämpfen, ja, brechen halt auch bestimmte Machtkämpfe aus. Gibt es vielleicht Racheaktionen? Also da gibt es sehr, sehr, sehr viel rundherum, rund um diesen Kern der eigentlichen Causa. Und all das kommt jetzt irgendwie hoch. Was es mir zeigt oder uns zeigt, ist schon, dass im ORF einiges nicht in Ordnung ist, und zwar systematisch, unabhängig von dem Fall. Dort oben dürfte es ein Problem, ein Frauenproblem geben. Dort oben dürften Hierarchieverhältnisse zwischen Männern und Frauen sein, die eher an die 80er Jahre als an 2026 erinnern. Und das ist für mich halt auch so ein bisschen Anzeichen dafür, warum die Aufregung jetzt so irrsinnig groß ist, weil da sehr, sehr, sehr viel damit nach oben sprudelt.
Anna hat angesprochen, Machtspiele am ORF. Ein anderes Wort dafür ist eine Intrige. Das ist die zweite Variante, Franziska, die du angesprochen hast. Es gibt auch Hinweise dafür, das ist natürlich kein Zufall, dass das jetzt gerade passiert. Anna hat es angesprochen, es stehen die Wahlen zum Generaldirektor bevor. Roland Weißmann war der aussichtsreichste Kandidat. Die Intrige oder die Intrigenvorwürfe, die gehen vor allem um einen Mann namens Pius Strobel, ein langjähriger Manager. Er hat denselben Anwalt wie das Opfer. Er sagt auch, dass er das Opfer kennt. Sie arbeitet auch in seiner Abteilung. Und jetzt muss man aber nur sehr präzise sein. Also in der Beurteilung, war es eine Intrige oder ist es tatsächlich sexuelle Belästigung? Kann man mal sagen, egal ob das eine Intrige ist. Also wenn man die relevanten Fakten herannimmt, mit denen man diesen Sachverhalt bewerten muss, kann man sagen, ja, Roland Weißmann hat verfängliches Material an diese Frau geschickt. Und das ist einmal eine Tatsache, und nach der kann man diesen Fall beurteilen. Und was Anna, glaube ich, auch angesprochen hat, ist, wieso haben denn da die ORF-internen Mechanismen nicht gegriffen? Da gibt es Gleichstellungsbeauftragte, da gibt es eine Whistleblower-Hotline, und all das hat aber nicht gereicht, sondern die betroffene ORF-Mitarbeiterin hat sich an einen externen Anwalt gewandt, um die Stiftungsratsspitze direkt anzusprechen. Und niemand anderer als der Stiftungsratsvorsitzende Lederer hat selbst die Frage in den Raum gestellt, ja, kann das denn möglich sein? Wie kann das möglich sein, dass sich eine betroffene Frau nicht an die vorgesehenen Mechanismen und Stellen wendet, sondern offenbar externe Hilfe braucht?
Darauf kommen wir dann noch zu sprechen. Neben Roland Weißmann und auch schon den mehrmals erwähnten Stiftungsräten Heinz Lederer und Gregor Schütze gibt es noch andere Personen, die in dieser Causa vorkommen. Jetzt interimistisch übernommen als Generaldirektorin hat Ingrid Thurnherr, und wer medial auch sehr präsent ist, ist der FPÖ-nahe Stiftungsrat, der unlängst selbst das Cover des Profils geziert hat, Peter Westenthaler, und eben auch Pius Strobel. Über Pius Strobel haben wir schon gesprochen. Vielleicht zu Peter Westenthaler. Wie hat die FPÖ jetzt auf diese Affäre reagiert?
Naja, die FPÖ versucht ja alles, um den ORF zu zerstören. Du hast es angesprochen, wir hatten vor 2 Wochen eine Geschichte über den Hauptsprengmeister des Herbert Kickl. Das ist Peter Westenthaler. Wir haben ihn als Abrissbirne bezeichnet, und Peter Westenthaler unterlässt nichts, um im Stiftungsrat sein eigenes Unternehmen zu attackieren. Er tut das am liebsten aus dem Privat-TV heraus, und es hat sich jetzt dieser Stiftungsrat extra eine neue Geschäftsordnung gegeben, damit die Sitzungen überhaupt weiterhin möglich sind, weil er hat dort alles getan, um auch diese Sitzungen zu zerstören. Und das ist natürlich jetzt ein gefundenes Fressen für Peter Westenthaler. Also er hat jetzt wirklich neue Munition, wie wir die FPÖ kennen, wie wir Peter Westenthaler kennen, wieder also das nicht an sich vorbeigehen lassen, sondern er hat jetzt schon begonnen, eine Sondersitzung des Stiftungsrats einzuberufen. Er fordert den Rücktritt des Stiftungsratsvorsitzenden. Also das ist jetzt wirklich neue Munition und die FPÖ, das ist für sie ein richtiger Traum. Und sie können den, wie sie es nennen, Staatsfunk, den Rotfunk, wieder reduzieren auf den sogenannten Grundfunk, wie sie es nennen.
Mhm. Treppenwitz der Geschichte. Im Stiftungsrat sitzt auch einer der blauen Fraktion zuzurechnender Stiftungsrat, der auch Probleme mit schwerwiegenden Vorwürfen hatte und hat. Das ist noch nicht ganz fertig ausdiskutiert. Da gab es einen Vergleich, da gab es Schweigevereinbarungen, die allerdings aus meiner Sicht nur für die beiden Parteien gelten, nicht für Journalisten. Und ja, ich finde schon, Peter Westenthaler versucht da schon ein bisschen sehr, sich darauf zu verlassen, dass man über diese Sache nicht spricht, weil das bisher auch mit sehr viel Druck versucht wurde zu verhindern. Ja, also wenn Peter Westenthaler sich jetzt hinstellt und sagt, er will im ORF aufräumen, dann möchte er eigentlich den Journalismus abschaffen und nicht ihn stärken und nicht dafür sorgen, dass vielleicht Strukturen, die es dort oben vielleicht geben mag, die nicht mehr in Ordnung sind, zu säubern. Also das muss man schon auch sehr, sehr deutlich sagen. Die setzen sich da drauf, aber nicht, weil sie dem ORF was Gutes tun wollen, sondern weil sie das als weiteres Material nutzen, um zu sagen, dass den Öffentlich-Rechtlichen, so wie er ist, eh keiner braucht. Das möchte ich schon ganz deutlich sagen, obwohl wir ein Konkurrenzmedium sind und die Privaten und die Öffentlich- und der Öffentlich-Rechtliche auch manchmal ihre Scharmützel haben. Der Öffentlich-Rechtliche ist mit seinem Auftrag ganz, ganz wichtig für die österreichische Infrastruktur. Da gibt es sehr, sehr viele Kollegen, die anständige Journalisten sind, die einen sehr hohen ethischen Berufskodex befolgen, die überhaupt nichts dafür können. Und aus meiner Sicht wäre es geboten, dass auch die Politik und alle, die hier Verantwortung tragen, dafür sorgen, dass diese Leute frei von Interventionen ihre Arbeit machen können und dass deren Ruf nicht dadurch beschmutzt wird, dass es vielleicht an der Spitze Verhalten gibt, das nicht in Ordnung ist.
Das ist ja auch nicht Westenthaler allein, sondern er agiert hier im Duett mit Christian Hafenecker, das ist ein Nationalratsabgeordneter und der Mediensprecher der Freiheitlichen Partei. Und die geben zum Beispiel gemeinsam auch immer wieder Pressekonferenzen. Und das ist ja dann doch eine gewisse Ironie, weil Peter Westenthaler kritisiert immer die anderen Mitglieder im Stiftungsrat, sie wären politisch gesteuert. Aber der einzige Stiftungsrat, der wirklich offen auftritt mit einem Politiker, das ist Peter Westenthaler. Und er nennt das immer schon ein bisschen frech, immer, ja, das ist ja gelebte Transparenz in Wahrheit. Die beiden sind sehr eng. Es gibt, ich habe mir das letzte Woche mal ein bisschen angeschaut, es gibt sogar Gerüchte, dass Herbert Kickl mittlerweile gar nicht mehr so zufrieden ist mit diesem destruktiven Ansatz des Peter Westenthaler, weil auch wenn die FPÖ ihr eigenes Medium-Imperium hat, mit dem sie die Bevölkerung versucht auf ihre Seite zu ziehen, sie hat doch ein Restinteresse am ORF, weil der bleibt ja nach wie vor mit einer großen Reichweite ausgestattet und die FPÖ will natürlich auch was. Ne? Also zum Beispiel in der Steiermark ist ein blauer Landeshauptmann und dieser blaue Landeshauptmann Mario Kunasek hat sich ein Interesse daran, dass der nächste Landesdirektor in der Steiermark irgendwie auch ihm zu Gesicht steht. Und wenn er dann aber sozusagen einen Stiftungsrat hat, der hier wie die Abrissbiene vorgeht, dann werden sich die anderen Stiftungsräte lange überlegen, ob sie dem freiheitlichen Landeshauptmann da entgegenkommen könnten. Also vielleicht ist das Vorgehen des Peter Westenthaler vielleicht sogar jetzt schon etwas zu radikal. Aber wir werden sehen und bisher ist er nicht klein zu kriegen.
Mhm. Jemand, den jetzt auch Peter Westenthaler eigentlich medial sehr aggressiv angegangen ist in den letzten Tagen, waren schon auch die Stiftungsratsvorsitzenden, also vor allem Heinz Lederer. Wollt ihr zu ihnen noch was sagen? Wer sind die zwei? Was macht man als Stiftungsrat? Ist man nur Stiftungsrat? Hat man einen Brotberuf?
Also Heinz Lederer und Gregor Schütze kommen beide aus der PR-Branche und sind auch Stiftungsräte. Jetzt muss man mal dazu sagen, Stiftungsrat ist kein besonders gut bezahlter Job. Da kriegt man Sitzungsgeld von, ich glaube, ungefähr 100 Euro. Das sind irgendwelche Peanuts. Selbstverständlich brauchen diese Leute einen Brotjob, weil von 100 Euro Sitzungsgeld einmal im Quartal oder weiß ich nicht, zweimal, wenn was Besonderes ist, kann keiner leben. was ihnen vorgeworfen ist, wird ein bisschen, also es sind zwei Sachen. Erstens, dass man mit dem Krisenmanagement nicht unbedingt nur zufrieden war. Heinz Lederer sitzt dort auf Ticket der SPÖ, Gregor Schütze auf Ticket der ÖVP und beide Parteien finden das jetzt nicht so toll, wie das Krisenmanagement war. Gut, da gibt es halt Auseinandersetzungen. Die zweite Kritik, die es an den Stiftungsratsvorsitzenden gibt, ist, dass sie, wie soll man das jetzt sagen, das ist... Die machen diesen Job als Stiftungsrat nicht für Geld. Ja. Wie gesagt, das zahlt sich nicht aus, aber es bringt ihnen natürlich Prestige. So, beide haben eine PR-Agentur und na gut, schadet dann nicht, wenn die Kunden auch sehen, dass man sehr, sehr gute Kontakte zum ORF hat. Ja. Und beide haben Kunden, die auch Kunden des ORF sind oder die vielleicht sogar in einem Konkurrenzverhältnis dazu stehen. Und das ist jetzt auch ein Teil der Debatte, dass man sagen, also dass gesagt wird, das Kontrollgremium, wie unabhängig muss es sein, was ist noch vereinbar, was ist nicht vereinbar, diese Dinge.
Beide waren auch Pressesprecher in ihren jeweiligen Parteien. Also Heinz Lederer war zu seiner Zeit schon etwas länger her, Pressesprecher in der SPÖ. Gregor Schütze war Pressesprecher einer ÖVP-Ministerin, also die haben eine unmittelbare Parteivergangenheit. Jetzt kann man sagen, okay, Lederer sagt selber, wir sind ja keine Nonnen und wir wollen ja auch keine Eunuchen haben im Stiftungsrat, sondern Leute, die sich ja auskennen.
Was sollen das eigentlich heißen? Ich hab das gehört, was meint eigentlich in dem Zusammenhang mit Nonnen und Eunuchen?
Was meint Heinz Lederer mit Nonnen und Eunuchen? Es meint natürlich, dass jemand, der immer keusch war, im Sinn von, dass er nie in dieser Bubble unterwegs war, dass er nie mit dem politischen Kosmos in Berührung war, dass so jemand vielleicht dann völlig neutral ist, aber natürlich, dass so einer sich auch nicht auskennt im ORF. Und es schadet nicht, wenn du in der Kommunikationswelt einen gewissen Erfahrungsschatz hast. Und du wirst kaum jemanden finden, der nicht irgendwo an eine Partei oder irgendwo an ein Unternehmen angestrebt ist. Und das ist ja auch nicht schlecht. Nur kann so jemand dann wirklich Stiftungsratsvorsitzender sein und ein anderer sein Stellvertreter? Und beide waren ja nicht nur in der Nähe von Parteien, sondern Lederer war ein Parteipressesprecher der SPÖ und Gregor Schütze war Sprecher einer ÖVP-Ministerin. Sie dürfen keine Geschäfte mit dem ORF selbst machen. Allerdings, wie Anna schon dargestellt hat, bringt sehr viel Prestige und es ist schon gut für dein Netzwerk, wenn du im Stiftungsrat des ORF nicht nur vertreten bist, sondern wenn du sogar einer der zwei Vorsitzenden dort bist.
By the way, ist es offenbar auch messbar nicht schlecht fürs Geschäft. Beide haben Unternehmen, wenn man sich die Firmenbilanzen ansieht, kann man schon sagen, dass seit die im ORF wichtig sind, also nicht nur Heinz Lederer war ja vorher auch einfaches Stiftungsratsmitglied, aber seitdem er dort was zu sagen hat, das hat seinem Geschäft offensichtlich den Bilanzen nach sehr gut getan und beim Gregor Schütze ist das ähnlich. Ist auch eine Kritik, die es im ORF selber schon lange gibt, dass man sagt, hey, ist irgendwie schwierig, wenn PR-Leute bei uns im Stiftungsrat sitzen, mit denen wir ja sonst auch vielleicht über Inhalte sprechen, weil das ist das, was PR tut. Man kommuniziert mit Medien und da kommst du natürlich am ORF nicht vorbei. Die sind riesig, die haben alles und ja, es wäre auch absurd aus Sicht der beiden, den ORF auszulassen und nur mit allen anderen zu reden.
Man muss ja eins sagen, sie sind nicht die einzigen PR-Unternehmer oder Public Affairs-Unternehmer, die im Stiftungsrat sitzen und sie beiden weisen natürlich das zurück, dass sie nur deswegen drinnen sind im Stiftungsrat, um ihre eigenen Geschäfte zu optimieren. Und tatsächlich, wenn man sie kennt, sie setzen sich für das Unternehmen ja auch ein. Also zu sagen, sie sind da nur drinnen aus eigenen persönlichen Motiven, das greift sicher zu kurz, sondern auch wenn man sie jetzt beim Krisenmanagement gesehen hat, das mag unglücklich oder schlampig gewesen sein, da gibt es genug Kritik, aber mein Eindruck ist, es ist schon auch getrieben von der Sorge um den ORF. Und weil ich gerade vorher die SPÖ und die ÖVP genannt habe, das typische, die zwei ehemaligen Großparteien, die natürlich überall ihre Finger im Spiel haben. Auch der letzte Stiftungsratsvorsitzende vor Lederer war ein PR-Unternehmer, nämlich Lothar Lockl, und der war bekanntlich von den Grünen. Und auch er hat sich sehr für den ORF natürlich verdient gemacht, sah sich auch immer aber mit dem Vorwurf natürlich konfrontiert, dass es seinem eigenen Geschäft auch nutzt, hat aber auch kategorisch zurückgewiesen.
Das übrigens nicht mehr so gut läuft, seitdem er dort nicht mehr sitzt. Also ich wollte wirklich nicht sagen, dass die das machen, um ihr Geschäft anzutreiben. Aber jetzt von der anderen Seite gesehen, wenn ich ein Kunde bin, finde ich das ja auch nicht so übel. Denke ich mir, hey, die kennen sich aus, die haben einen guten Draht zum ORF, vielleicht zur Ehrenrettung des Stiftungsrats. Das war jetzt eine schwierige Situation, ja, aber es hat schon auch Situationen gegeben, wo die sehr gute Arbeit gemacht haben. Zum Beispiel, dass die Fertigstellung des ORF-Zentrums oder ganz fertig ist es noch nicht, sowohl in der Zeit als auch innerhalb der Kosten geblieben ist. Da haben die sehr, sehr viel getan. Und so ein Baumanagement, das zu begleiten, auch immer darauf zu schauen, das ist unfassbar anstrengend, zeitintensiv und wie gesagt, da war sicher großer persönlicher Einsatz dabei, weil durch Geld ist das nicht abzudecken.
Der Stiftungsrat ist halt wie so viel in Österreich auch politisch dominiert. Das soll auch so sein, weil bekanntlich ist der ORF ein öffentlich-rechtliches Unternehmen und wer sonst als die Politik sollte in einem öffentlich-rechtlichen Unternehmen die großen Linien vorgeben? Nur in Österreich ist es halt so, dass es nicht, wenn wir von Politik reden, dann meint das im Bereich des ORF Parteipolitik. Ja, es könnte ja die Politik unabhängige Stiftungsräte hineinschicken oder es gibt diese berühmten Freundeskreise, das sind quasi die Fraktionen von SPÖ und ÖVP im Stiftungsrat und das ist pure Parteipolitik. Also man könnte ja dort auch andere Freundeskreise einführen, was ist denn? Einen Juristenfreundeskreis, einen Freundeskreis der Medienunternehmer und einen Freundeskreis der Zivilgesellschaft, ist ja alles vorstellbar. Und hier könnte jetzt aber tatsächlich eine Zäsur sein und etwas aufbrechen, nicht so wie es Peter Westenthaler will, sondern wie es vielleicht wir alle wollen im Rahmen einer großen Debatte.
Aber Gernot, entschuldige, dass ich da jetzt kurz co-moderiere, du hast ja viel telefoniert. Hast du das Gefühl, dass der Medienminister oder auch die für Medien Zuständigen in der Regierung da jetzt wirklich etwas ändern wollen? Wie nehmen die das wahr?
Naja, die sind natürlich auch am falschen Fuß einmal erwischt worden, wurden schon etwas früher, offenbar am Wochenende schon informiert. Da wird es auch an uns liegen, als private Medien und auch überhaupt an der Öffentlichkeit zu schauen, dass wenn es jetzt zu einer Debatte kommt und vielleicht zu einer Änderung des ORF-Gesetzes, dass da nicht gleich wieder alles so weitergeht wie bisher, nur vielleicht mit einem anderen Mäntelchen. Also eine erste Maßnahme wäre zum Beispiel vielleicht in der Folge auch den Stiftungsrat wieder zu verkleinern, obwohl es gerade jetzt erst eine Reform der Gremien gegeben hat. Auch der Verfassungsgerichtshof schaut genau hin, der hat erst unlängst die Zusammensetzung von Publikumsrat und Stiftungsrat kritisiert. Aber natürlich, also wissend, wie unsere Parteien ticken, ist natürlich schwer vorstellbar, dass es da tatsächlich eine Reform ohne Parteien geben kann.
Was man aus meiner Sicht gut gemacht hat, war Ingrid Thurnherr einzusetzen. Die stand schon kurz vor der Pension. Ja, eigentlich wollte man sie weiterhaben, weil das kostet alles viel Geld. Die alten Leute, das haben sie ja auch so gesagt. Also eigentlich wollen wir von dir nichts mehr. Und jetzt kam sie in die Ziehung. Ingrid Thurnherr ist weder parteipolitisch geprägt, sie genießt einen tadellosen Ruf und das Allerbeste, sie hat überhaupt nichts mehr zu verlieren, weil sie steht eh kurz vor der Pension. Also darin sehe ich schon eine große Chance, dass man auch schonungslos Dinge jetzt aufklären kann und machen kann, wenn du jemanden an der Spitze hast, der quasi das als seinen Auftrag sieht, auch in einer langjährigen Verbundenheit zu dem Unternehmen, auch alle Probleme deswegen wahrscheinlich sehr gut kennend. Ja, ist halt so oft so, die Frauen kommen dann zum Zusammenräumen, wenn es die Männer wieder mal verbockt haben.
Sie steht tatsächlich vor Mammutaufgaben. Sie muss jetzt einmal das Haus erst wieder in eine ruhigere Bahn lenken. Und dort ist natürlich auch vom Portier bis hinauf zum Chefredakteur sind wahrscheinlich alle ziemlich verunsichert. Wir wissen alle, es steht der Song Contest vor der Tür. Da wird das natürlich auch ein großes Thema sein, weil auf einmal haben die Kolleginnen und Kollegen aus aller Herren Länder, die werden nicht nur über Glanz, Glamour und die Schönheiten Wiens schreiben, sondern auch über den seltsamen ehemaligen Generaldirektor des Veranstalterlandes. Sie muss sich mit der Personalie Roland Weißmann herumschlagen jetzt, weil wie Roland Weißmann das Unternehmen jetzt wirklich verlassen wird, ist noch ungewiss. Er hat einen Vertrag als einfacher, unter Anführungszeichen, ORF-Mitarbeiter und natürlich im Zentrum steht auch die Aufklärung der gesamten Affäre plus, wie kann man sowas in Zukunft verhindern? Und vielleicht, wir haben schon drüber geredet, macht sie so ein Modell Martha Schulz wie die Wirtschaftskammerpräsidentin. Das sollte, wie Anna das beschrieben hat, auch die Scherben wegräumen in der Wirtschaftskammer, die Harald Mahrer als zurückgetretener Präsident hinterlassen hat. Und sie hat Lust bekommen auf mehr und wird es eine ganze Legislaturperiode ausdienen in der Wirtschaftskammer. Und manche sagen ja schon, na, vielleicht bleibt die Ingrid am ORF uns erhalten und bleibt auch länger als reguläre Generaldirektorin.
Meine letzte Frage dazu noch. In den vergangenen Jahren gab es ja immer wieder Berichte über Machtmissbrauch im ORF. Und das war die letzte OTS, die ich gesehen habe vom ORF dazu. Anna, du hast am Wochenende getwittert, frei zitiert, dass in der ORF-Gleichbehandlungsstelle nicht nur die Ex vom Generaldirektor sitzt, sondern auch die des Stiftungsratsvorsitzenden, und die Frage in den Raum gestellt, warum sich bei dieser Gleichbehandlungsstelle niemand meldet. Am Samstagvormittag hat dann der ORF mit einer Aussendung geantwortet und widersprochen. Man hat das zurückgewiesen, man hat gesagt, es sei faktisch falsch und unfair, und auch hinzugefügt, dass man mangels Informationen aus primären Quellen nicht in der Lage sei, eine Wertung vorzunehmen von diesem Fall. Möchtest du dazu noch was sagen?
Ja, ich glaube, es sind zwei Sachen. Also es war natürlich ein bisschen polemisch formuliert, warum meldet sich niemand? Das hat sich in erster Linie bezogen auf diese Frau. Ich habe allerdings am Wochenende wirklich sehr, sehr viele Anrufe auch von ORF-Mitarbeiterinnen bekommen. Ich habe dann auch so einen Aufruf gestartet. Ich habe gesagt, hey, meldet euch bei uns, weil ich war da mit niemandem zusammen. Ein bisschen als Witz gemeint, was die natürlich nicht lustig gefunden haben. Die sagen, naja, das, natürlich ist das im Haus so. Ja. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen machen die gute Arbeit, kann ich nicht beurteilen, sehe nur sehr viele Frauen, die sich beschweren, haben nachher keinen Job mehr im ORF. Ja. Da gibt es viele Fälle, die in den letzten Jahren publik wurden. Ich kenne Leute, die sagen, die haben sich nie für mich eingesetzt, gut, vielleicht persönliches Empfinden. Das andere ist schon, dass man ein bisschen verstehen muss, und da fehlt mir ehrlich gesagt im ORF manchmal generell das Fingerspitzengefühl, was denkt sich denn der kleine Mitarbeiter, der einfach keine Einblicke darin hat, wie das Verhältnis zwischen dem Herrn Weißmann und seiner Ex oder dem Herrn Lederer und seiner Ex denn jetzt so ist. Kann ich da wirklich hingehen? Kann ich voll darauf vertrauen, dass da nichts rauskommt, dass da nichts gesagt wird? Man muss auch dazu wissen, dass die Gleichbehandlungsstelle an die Generaldirektion meldet und rapportiert. Und ja, im Ernst, also ich finde schon, dass man da was ändern sollte, und da darf man dann vielleicht auch nicht sich denken, okay, da geht es jetzt um mein Ego oder das ist gemein, sondern es geht halt auch um den Anschein. Das gibt es auch in anderen Berufsgruppen, Berichtern und bei anderen Leuten, dass man einfach sagt, es reicht der Anschein, es muss ja nicht so sein. Und ich finde, bei so einer sensiblen Stelle, wo sich die Leute eh schon fürchten, wenn sie hingehen, weil das ist so, packst du aus, packst du nicht aus, fängst du diesen Streit jetzt wirklich an, dass es gut wäre, wenn das möglichst neutral besetzt wäre. Meine Meinung, eine Entschuldigung hier auch noch an die Gleichbehandlungsbehörde, wenn sie sich oder Stelle, wenn sie sich da von mir gedisst gefühlt haben. Ja.
Danke, Anna. Danke, Gernot.
Schön.
Das war der Profil-Politik-Podcast zur Frage der Nation. Mein Name ist Franziska Schwarz. Wir haben auch noch andere super Podcasts. Am Wochenende erscheint der Wissenschaftspodcast Nur Bullshit, und jeden Mittwoch erscheint unser EU-Podcast Die Schlacht um Europa. Auf Wiederhören.
Zur Frage der Nation. Der Profil-Politik-Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.